7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider.
Willkommen zu 7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider. Dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. In dieser Folge geht es einmal mehr um das Thema Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Außerdem sprechen wir über die Betriebsratsvergütung bei Dienstwagenerhalt. Und wir beginnen heute mit unserer neuen Krisen-Spezialreihe. Über die nächsten Wochen werden wir Sie jeweils mit einem Beitrag zu arbeitsrechtlichen Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten in geopolitischen Krisenzeiten informieren. Los geht's! Mehr Schein als Sein. Klare Grenzen für Online-Krankschreibungen. Mal angenommen, Ihr Arbeitnehmer möchte sich heute krankschreiben lassen. Statt sich auf den Weg zum Arzt zu machen, setzt er oder sie sich vor den Rechner, beantwortet online ein paar Fragen, zahlt ein paar Euro und schon gibt's eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per angeblicher Fernuntersuchung. Einen Arzt hat der Arbeitnehmer nie gesehen, weder physisch noch digital. Klingt praktisch, ist aber nach Auffassung des LAG Hamm nicht haltbar. Im Gegenteil, ein solches Verhalten rechtfertige sogar eine außerordentliche Kündigung. Und das gleich aus zwei Gründen. Zum einen habe der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber vorsätzlich getäuscht. Er wusste, dass es keinen Arztkontakt gab. Die Bescheinigung weckt jedoch den Anschein, er habe einen Arzt im Wege der Fernuntersuchung aufgesucht. Das LAG sah darin einen erheblichen Vertrauensbruch und eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht. Dies rechtfertige die außerordentliche Kündigung, sogar ohne vorherige Abmahnung. Außerdem zweifelte das LAG daran, dass der Arbeitnehmer tatsächlich krank war. Ohne ärztlichen Kontakt hat die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung keinen Beweiswert. Die maßgebliche Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie verlangt eine ärztliche Untersuchung, sei es in Präsenz, per Telefon oder Video. Eine reine Selbstauskunft, in der der Arbeitnehmer einen Fragebogen ausfüllt, reicht nicht aus. Bei ungewöhnlichen oder digitalen Krankmeldungen empfiehlt sich für Sie eine umgehende Prüfung. Liegt eine entsprechende elektronische Meldung der Krankenkasse vor? Gibt es Hinweise auf eine fehlende Untersuchung? Treten Zweifel auf, lohnt sich auch eine Anhörung des Arbeitnehmers. Dienstwagen für Betriebsratsmitglieder. Ein freigestelltes Betriebsratsmitglied fährt einen schicken Dienstwagen und darf diesen sogar privat nutzen. Ist das noch smarte Vergütungspolitik oder schon eine strafbare Begünstigung? Für die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern gelten drei Grundprinzipien. Erstens, die Betriebsratsarbeit ist ein Ehrenamt. Das Betriebsratsamt wird nicht extra vergütet. Zweitens, keine Schlechterstellung. Die Vergütung muss so geregelt sein, als würde die Tätigkeit vor der Freistellung weiter fortbestehen, inklusive fiktiver Karriere. Drittens, keine Besserstellung. Ein Mehr gegenüber vergleichbaren Nicht-Betriebsratsmitgliedern ist unzulässig. Fragen Sie sich, würde diese Person dasselbe Vergütungspaket bekommen, wenn sie kein Betriebsratsmitglied wäre? Zur Vergütung gehören sämtliche geldwerten Vorteile, also nicht nur Fixgehalt und Bonus. Dazu zählt auch der Dienstwagen, wenn die private Nutzung erlaubt ist. Zulässig ist der Dienstwagen für ein Betriebsratsmitglied nur, wenn mindestens eines gilt. Es besteht ein arbeitsvertraglicher Anspruch. Vergleichbare Mitarbeiter haben ebenfalls einen Dienstwagen. Oder das Betriebsratsmitglied ist tatsächlich oder fiktiv auf eine Position aufgestiegen, für die ein Dienstwagen üblich ist. Fehlt diese Voraussetzung, liegt eine unzulässige Begünstigung vor. Dann drohen die Nichtigkeit der Vereinbarung und sogar Untreuerisiken für den Arbeitgeber. Kurz und knapp, Ihre Checkliste zur Betriebsratsvergütung. Prüfen Sie regelmäßig alle Vergütungsbestandteile inklusive Dienstwagen. Definieren und dokumentieren Sie klar die Vergleichsgruppe für das Betriebsratsmitglied. Halten Sie fiktive Karriereschritte nachvollziehbar fest. Und prüfen Sie zusätzliche Benefits für Betriebsräte immer vorab. Und jetzt starten wir in unsere neue Podcast-Spezialreihe zu den Herausforderungen in geopolitischen Krisenzeiten. Natürlich mit dem Fokus darauf, was Sie als Arbeitgeber unbedingt beachten sollten. Heutiges Thema: Mitarbeiterscreening zur Vermeidung von Exportverboten. Mit den zahlreichen aktuellen Krisen auf der Welt verwundert es nicht, dass immer mehr Länder Handelsbeschränkungen einführen. Dabei wird häufig auf nationale Sicherheitsinteressen verwiesen. Ein Beispiel ist die sogenannte ICTS-Rule. Das ist eine in den USA erlassene Verordnung. Sie ermöglicht es, die Einfuhr von Informations- und Kommunikationstechnologie zu verbieten, wenn an deren Herstellung Personen mitgewirkt haben, die einem gegnerischen Staat der USA zugeordnet werden können. Die Zuordnung kann zum Beispiel über die Staatsangehörigkeit erfolgen. Als aktuelle Gegner sind unter anderem China, Kuba, der Iran, Nordkorea und Russland genannt. Insbesondere europäische Fahrzeug- und Softwarehersteller können von dieser ICTS-Rule betroffen sein. Für solche Unternehmen stellt sich die Frage, darf man Mitarbeiter, die an der Entwicklung oder Herstellung ihrer Produkte beteiligt sind, auf Verbindungen zu gegnerischen Staaten der USA überprüfen? Eine Antwort liefert die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Sie verbietet die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, aus denen sich ethnische Herkunft, politische Meinungen oder religiöse Überzeugungen ergeben. Wichtig: Die bloße Staatsangehörigkeit eines Mitarbeiters fällt allerdings nicht darunter. Das heißt nun aber nicht, dass Arbeitgeber die Staatsangehörigkeit jederzeit abfragen dürfen. Die Vermeidung von Handelsbeschränkungen dürfte zwar ein legitimes Arbeitgeberinteresse für die Datenverarbeitung begründen. Die Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung hängt jedoch auch von den Interessen der betroffenen Arbeitnehmer ab. Welches Interesse überwiegt, muss immer im Einzelfall abgewogen werden. Eine pauschale Verarbeitung der Staatsangehörigkeit ist also nicht zulässig. Etwas anderes dürfte aber gelten, wenn ein konkretes Handelsverbot unmittelbar droht. Hierüber müsste das betroffene Unternehmen von der zuständigen US-Behörde zunächst informiert werden. Arbeitgeber haben dann die Möglichkeit vorzubringen, warum die Voraussetzungen für ein Verbot nicht vorliegen. Alternativ können sie Abhilfemaßnahmen vorschlagen. Erst dann dürfte die datenschutzrechtliche Voraussetzung für eine Überprüfung der Mitarbeiter vorliegen. Arbeitgeber sollten also genau darauf achten, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zeitpunkt erhoben werden. Nicht, dass zum Absatzverbot auch noch eine Geldbuße nach der Datenschutzgrundverordnung dazukommt. Und das war 7 Minutes, Arbeitsrecht für Entscheider, der Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Bis zum nächsten Mal, wie immer kommenden Dienstag.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf klimt.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf klimt.blog.